Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier des RUP-Podcasts. Wir sind wieder für euch am Start und mit wir meine ich Nathalie und mich, Janina. Und heute soll es um die World Factory gehen und da haben wir wieder einen Gast bei uns, nämlich die Frau Christiane Jonitz. Und ja, erstmal schön, dass du da bist.
Ja, schön hier sein zu können. Hallo.
Ja, und wie ihr das jetzt aus der letzten Folge schon mitbekommen habt, haben wir natürlich immer ein kleines Fragespiel am Anfang, um einfach unsere Gäste ein bisschen kennenzulernen und deswegen unsere Entweder-Oder-Fragen an dich. Und wir fangen auch direkt an.
Klassik oder Pop?
Rock.
Auch gut. zugezogen oder ein Pott-Original?
Pott-Original.
Strandurlaub oder doch lieber Städtetrip?
Strandurlaub.
Geistes- oder Naturwissenschaften?
Naturwissenschaften.
Und die letzte Frage, RUP-Alumni oder extern?
RUP-Alumni.
Ah, was hast du denn studiert?
E-Technik, vor langer
Dann,
Zeit.
Dann haben wir jetzt ein bisschen was über dich schon erfahren. Wir wollen aber natürlich auch was über deine Institution erfahren. Und wir haben uns natürlich ein bisschen schlau gemacht und uns auch die Website von euch angeschaut. Und da steht, dass die World Factory eines der zentralen Transfer- und Gründungsprojekte der RUP ist. Und da wollten wir einfach mal allgemein fragen, was heißt das denn eigentlich?
Also Transfer ist ja so ein bisschen sperrig, der Begriff. Im Grunde bedeutet es so die Verbindung von der Wissenschaft in die Wirtschaft. Das können also irgendwelche Kooperations-F&E-Projekte oder irgendwelche Lehrprojekte, Kooperationsprojekte mit der Wirtschaft sein, mit Unternehmen, die da involviert sind. Es kann aber auch sein, dass jemand, der hier an der Uni studiert hat oder promoviert hat, sein Wissen, was er hier halt errungen hat, dazu genutzt hat, um eine Gründungsidee zu haben, beziehungsweise um vielleicht auch irgendwas Anwendungsorientiertes zu machen. Es muss ja nicht unbedingt eine Gründung sein, es kann ja auch was Anwendungsorientiertes sein, was man vielleicht an eine Firma weitergeben möchte. Und dieser Transfer von der Wissenschaft in die Wirtschaft, darum geht es im Prinzip.
Und seit wann gibt es jetzt diese World Factory und was sind so denn die Aufgabenbereiche, die das alles ermöglichen sollen?
Also die World Factory an sich als Idee gibt es schon relativ lange. Die ist damals, hat Herr Weiler das, Professor Weiler, der Altrektor, hat das im Wesentlichen vorangetrieben. Aber seit Ende 2006 ist die World Factory eigentlich erst richtig gestartet. Dass es auch einen zentralen Ort an der Universität gab, also das UFO, das Universitätsforum Ost, wo wir auch alle sitzen. Und wo dann auch alle Seminare, alle Lehrveranstaltungen, alles, was irgendwie praxisorientiert ist, stattfindet. Und seit 2017 gibt es auch unsere Abteilung direkt in die Verwaltung integriert, wo wir dann als Gründungsberater, als Transfercoach, Maker-Forum, Patentberatung, alles, was irgendwie rund um Transfer irgendwie von Bedeutung ist, findet halt innerhalb dieser Abteilung dann auch statt.
Okay, da jetzt mal so meine Frage. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nach meinem Masterabschluss oder so eine Idee habe, wie funktioniert das dann? Gehe ich dann auf euch zu oder was muss ich dafür überhaupt mitbringen? Also reicht schon mal die Idee oder ist da schon ein bisschen mehr Vorüberlegung notwendig?
Nee, das ist egal. Also die Leute kommen in unterschiedlichen Stadien zu uns. Manche haben wirklich einfach nur eine grobe Idee. Es gibt auch welche, die gar keine Idee haben, sondern nur wissen, dass sie eigentlich irgendwas selbstständig machen möchten und überhaupt mal wissen wollen, was irgendwie wichtig dann für sie ist, vorher zu wissen. Es gibt auch welche, die haben schon einen Businessplan geschrieben und vielleicht sogar schon erste Finanzierungskontakte. Also die kommen wirklich in allen Phasen zu uns. Wir haben dienstags so eine offene Beratungsstunde, immer von 11 bis 13 Uhr bei uns im UFO in der Starterbase. Da kann man einfach so vorbeikommen. Und ansonsten kann man uns aber auch einfach eine E-Mail schreiben und einen Termin vereinbaren außerhalb dieser Zeiten. Das ist, wie gesagt, total egal. Man muss auch nichts mitbringen außer sich selbst. Man kann zu zweit, zu dritt, zu fünft kommen, man kann alleine kommen. Ja, da gibt es keine Vorgaben.
Und was sind da so die häufigsten Anliegen, wenn jetzt jemand zu dieser Startup-Base kommt? Was sind so die Fragen oder Probleme, die Ängste, die eigentlich vielleicht auch mitgebracht werden?
Ja, viele wissen halt nicht so genau, welchen Schritt sie so als erstes tun müssen. Aber auch da gibt es keine pauschalen Angaben zu. Das hängt natürlich sehr stark von der Gründungsidee ab, ob es eine Dienstleistung ist, ob es ein Produkt ist. Viele haben Fragen nach Rechtsform, ob man direkt eine GmbH gründen muss, ob man einfach auch als Freiberufler anfangen kann, wenn man eine Beratung machen möchte oder sowas. Auch da gibt es einfach keine pauschalen Abläufe. Es gibt so ein paar Checklisten, die natürlich auch online verfügbar sind. Es gibt vom BMWI, Bundesministerium für Wirtschaft, gibt es ziemlich gute Informationen tatsächlich zum Thema Gründung. Aber das ist halt sehr individuell. Und auch die Fragen sind sehr, sehr, sehr individuell. Also die kommen wirklich, manche wollen wirklich einfach nur wissen, welche Förderprogramme es gibt. Es gibt halt auch extra hochschulbezogene Förderprogramme. Es gibt aber auch allgemeine Förderprogramme. Und manche wollen einfach nur mal hören, ob die Idee überhaupt plausibel ist.
Was sind das dann für Förderprogramme? Also wie kann man sich da Hilfe holen?
Also die hochschulbezogenen Förderprogramme, die laufen immer über die Uni. Das richtet sich an Hochschulabsolventen. In manchen Programmen dürfen auch noch Studierende mit im Team sein und die würden dann auch am Lehrstuhl angesiedelt werden. Das muss dann auch immer was Wissensbasiertes sein. Also das sollte dann immer irgendwas sein, was mit seinem Studium zusammenhängt, damit man diese Förderprogramme stellt. Und die würden dann auch über uns mit unserer Hilfestellung dann halt auch gestellt werden, die Programme. Da wird man ein Jahr bis 18 Monate unterstützt.
Ist das denn alles kostenlos oder muss ich dafür irgendwas dann auch ausgeben sozusagen?
Also unser Service ist kostenlos.
Ja, ich denke mal, Kosten ist auch immer ein großes Thema für Leute, die entweder eine Idee haben oder was gründen. Und jetzt haben sie ja dieses, oder du hast mit der gesamten Institution ja auch dieses Maker-Forum, ist in Arbeit oder ist schon da?
Also das Maker-Forum gibt es schon. Das ist quasi eine kleine Probierwerkstatt. Ich finde, die ist auch im UFO. Da ist mein Kollege Dirk Kanzmeier der Ansprechpartner. Da gibt es schon Möglichkeiten, kleine Prototypen zu bauen. Da gibt es 3D-Drucker, da gibt es einen Lasercutter, da gibt es auch Lötstationen oder auch technische Ausstattungen, mit denen man halt auch mal irgendwas im Bereich Foto oder Virtual Reality machen kann. Aber der große Makerspace, so wie er dann heißen wird, das wird dann wirklich auf 2000 Quadratmetern eine große Probierwerkstatt, so nenne ich es mal, sein, dass das kommt erst noch. Also dafür, das wird dann im ehemaligen Opel-Verwaltungsgebäude auf dem ehemaligen Opel-Gelände stattfinden, also im O-Werk, dort wird das dann platziert und ich denke, Anfang des Jahres kann man da dann auch, nächsten Jahres kann man dann auch wirklich mal dahin.
Könnte man das denn alles so als seine erste Praxisstation auch ansehen, jetzt so nach dem Studium oder auch vielleicht am Ende des Studiums? Oder du hattest ja jetzt auch eben gesagt, dass man auch ohne Idee sozusagen zu euch gehen kann, wenn man sagt, ich möchte jetzt etwas gerne gründen. Also wie funktioniert das dann so genau?
Ja, also ja, man kann aber auch schon während des Studiums was machen. Also es hat schon was mit Praxisorientierung zu tun. Das ist auf jeden Fall auch so der Fokus, den wir haben, dass wir halt ein bisschen mehr Praxis ins Studium bringen wollen und auch außerhalb des Studiums nach dem Studium fokussieren wollen. Aber es gibt halt auch Vorlesungen tatsächlich, die schon so ein bisschen in die Richtung gehen, wo man tatsächlich im Optionalbereich schon Sachen machen kann, sowas wie Design Thinking oder Businessplanerstellung oder Grundlagen der Existenzgründung, wo man wirklich mal sich mit diesem Thema beschäftigen kann und dann noch ein paar ECTS abräumen kann. Also.
Wie wird das Angebot so angenommen? Also gibt es da wirklich viele, die auch hinkommen und es
Also die Vorlesungen werden sehr gut angenommen. Die Vorlesungen, Seminare und Module werden sehr gut angenommen und es gibt auch immer mehr in unterschiedlichsten Fachbereichen. Vom Maschinenbau über die Arbeitswissenschaften bis hin zu den Wirtschaftswissenschaften. Also die gibt es wirklich, diese Module, die dann wirklich kreditiert sind, gibt es in allen möglichen Bereichen. Es gibt auch eine Campus-Map, Campus-Map Praxis. Wenn man die googelt, dann kann man gucken, was es an der RUB an praxisorientierten Veranstaltungen gibt, kreditiert und nicht kreditiert. Es gibt ja auch Seminare, die nicht kreditiert sind, die auch für Wissenschaftler interessant sein können, die halt nicht mehr studieren, die gar keine ECTS mehr brauchen.
Und das Angebot ist, wie ich jetzt ein bisschen rausgehört habe, nicht nur für Studierende, sondern auch für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, auch der RUB.
Genau. Und die Seminare, die wir veranstalten, die sind auch gerne für Alumni offen.
Und jetzt habe ich noch auf der Internetseite gelesen, dass es auch teilweise sogar andersrum sein kann, also dass sich Unternehmen vielleicht sogar an die World Factory wenden können bei Problemen.
Wenn die ein Praxisproblem haben und dafür halt eine Lösung suchen, dann würden wir dann gegebenenfalls versuchen zu vermitteln und einen Lehrstuhl zu finden, der irgendwie passt. Das steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das ist noch so ein bisschen, damit fangen wir jetzt gerade quasi erstmal an. Es gibt aber auch schon Sachen, die entstanden sind. Es gibt Lehrmodule, wo auch Unternehmen eingebunden sind. Entweder derart, dass sie ihre Fragestellungen einbringen und die Studierenden dann halt mal praxisorientiert was lösen sollen. Es gibt aber auch ein Modul, das heißt Coaching-Workshop für Existenzgründer. Da geht es darum, dass man wirklich ein Geschäftsmodell entwickelt. Und auch da ist ein Unternehmen mit eingebunden, in dem Fall Kostal, die dann halt so ein bisschen unterstützen.
Und wenn Sie jetzt Leute oder Studierende beraten, die zu Ihnen kommen mit der Idee, wie ist das denn, wenn jemand wirklich dann eine erfolgreiche Umsetzung hat? Also werden die weiterhin betreut oder werden sie irgendwann losgelassen, sage ich mal, in die weite Welt entlassen?
Also wir versuchen den Kontakt natürlich auch so ein bisschen zu halten, schon allein deshalb, weil das gute Vorbilder sind, die wir auch gerne mal in Veranstaltungen halt gerne mit dazu nehmen. Aber ansonsten haben wir ein gutes Netzwerk hier vor Ort, regional, auch überregional, mit der Wirtschaftsentwicklung, auch mit der IHK oder auch mit anderen Institutionen, die dann halt auch zusätzlich noch als Ansprechpartner denen weiterhelfen können, wo jetzt unsere Grenzen sind.
Was würdest du denn sagen, wie jetzt so die Quote von den Ideen, sage ich mal, bis zu der Umsetzung ist? Also jetzt nur ungefähr, also ist das oft so, dass dann ein paar Ideen dann doch wieder eher in den Kinderschuhen nur bleiben oder dass halt auch wirklich sehr, sehr viele umgesetzt werden?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil wir halt auch nicht immer alles mitbekommen, ob jetzt was daraus wird oder nicht. Also ich sag mal, die schon ein bisschen konkretere Gründungsidee haben, würde ich sagen, dass mindestens die Hälfte dann auch irgendwann startet. Ob das jetzt eine Nebentätigkeit ist oder ob das wirklich ein großes Unternehmen wird, das entscheidet sich ja dann sowieso erst später oft. Aber es sind schon ziemlich viele, die das dann auch wirklich umsetzen, die zu uns kommen.
Gibt es da irgendwelche Beispiele, was so umgesetzt wurde? Irgendwas, was man, damit man sich was darunter vorstellen kann, was eigentlich daraus werden kann?
Also ein relativ großes Beispiel würde mir jetzt aus dem Maschinenbaubereich direkt einfallen. Das ist die Firma Inkpuls. Das sind Maschinenbauer, die neben der Promotion gegründet haben im Bereich Materialwissenschaften und haben sich spezialisiert auf den Bereich Formgedächtnislegierung. Und die haben am Anfang haben die mehr so Auftragsarbeiten gemacht und Beratung. Und mittlerweile haben sie eine ziemlich große Maschinenhalle und stellen auch die Teile selbst her und sind schon ziemlich groß geworden. Die haben damals, ich glaube 2009 gegründet, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, so um den Zeitraum rum. Und ich bin ja seit 2007 jetzt dabei, was Gründungsberatung angeht. Das wurde vorher von der externen Transferstelle für die Uni gemacht und habe die ganze Zeit begleitet und immer mal geguckt, was die so machen und ja, die stehen auch gerne noch als Ansprechpartner für andere Gründer zur Verfügung.
Du hast gerade gesagt, Maschinenbau ist auch so mit dabei. Ist es dann meistens eher so, dass aus solchen Bereichen Studierende kommen, um was zu machen oder ist es wirklich ganz weit gestreut?
Also grundsätzlich ist es weit gestreut. Also wir hatten auch schon genug aus dem Bereich Germanistik oder Psychologie. Geografie ist auch sehr viel tatsächlich und auch Medizin, das sind dann keine Ärzte, sondern welche, die dann halt irgendeine andere, einen Teilbereich außer Medizin haben. E-Health ist halt auch ein Stichwort. Aber ich würde sagen, dass der Anteil der Ingenieure doch höher ist als der Anteil der anderen Bereiche, was ich sehr schade finde. Also es gibt aber wirklich, es gibt da keine Begrenzung. Also erstmal dürfen sowieso alle zu uns kommen und ich glaube, mit einem guten Geschäftsmodell ist es völlig egal, aus welchem Fachbereich man kommt.
Glaubst du denn, dass eigentlich viel mehr Ideen, die jetzt auch wirklich Potenzial haben, so an der RUB sozusagen rumschwirren? Also dass ganz viele ihr Potenzial gar nicht nutzen oder dass sie vielleicht Angst davor haben, sowas überhaupt anzufangen?
Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das so ist. Deswegen versuchen wir halt auch mit diesen Lehrmodulen so ein bisschen auf die Möglichkeit aufmerksam zu machen, dass man überhaupt mal auf die Idee kommt, drüber nachzudenken.
Was sind da so die größten Risiken, die gesehen werden oder Ängste, die das dann meistens doch irgendwie zu Fall bringen?
Ja, die meisten haben halt finanzielle Ängste, ne? Also dass sie viel Geld investieren und das dann den Bach runtergeht. Aber es gibt ja durchaus auch die Möglichkeit, dass man klein anfängt, ohne groß was zu investieren. Es kommt ja auch immer auf die Idee an. Also wenn ich jetzt natürlich ein Riesenprodukt bauen möchte, wofür ich erstmal hohe Investitionen habe, das ist natürlich eine andere Sache. Das sollte man dann auch versuchen, irgendwie mit einem Förderprogramm zu machen, um das ein bisschen besser abzusichern. Aber so kleinere Sachen, die funktionieren ja meistens so, dass man sich so nach und nach entwickelt. Wichtig ist einfach bei diesen Sachen, wenn man wirklich starten möchte, dass man ganz früh mit den Kunden spricht, dass man wirklich seine Dienstleistung oder sein Produkt kundenorientiert entwickelt und nicht, ja, man findet was total super und entwickelt und leider findet es aber kein anderer super. Also schlau wäre, frühzeitig mit den Kunden zu sprechen. Das ist eine der wichtigsten Sachen.
Also du hast ja jetzt gerade gesagt, dass man frühzeitig mit denen sprechen muss. Gibt es denn so eine ungefähre Zahl, wie lange sowas ungefähr dauert, bis man halt wirklich dann auch sowas gegründet hat? Oder ist das einfach von Fall zu Fall total unterschiedlich?
Das ist also, ich würde schon sagen, dass es ein paar Monate dauern kann, in der Regel. Es gibt natürlich auch so Sachen, dass man irgendwie eine Idee hat und das ist ein Problem, was jetzt gelöst werden muss. Dann, sobald du halt den ersten Kunden hast, der wirklich Geld dafür bezahlen will oder du eine Investition tätigen musst oder so, dann macht es ja Sinn, dann musst du gründen. Es gibt aber auch Sachen, die müssen noch sehr, sehr lange entwickelt werden, weil du einen Prototypen hast, der erstmal fertig gemacht werden muss, dass ein Kunde damit auch klarkommt, dann dauert es auch mal 1,5 Jahre oder 2 Jahre. Und wenn es natürlich im Bereich Biomedizin ist, dann brauchst du viel Atem, viel Förderprogramme und viel Geld.
Ja, viel Geld ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Wir haben natürlich auch im Vorfeld und auch mit anderen Leuten gesprochen, gefragt, kennt ihr eigentlich die World Factory? Und da kam auch immer so die Frage auf, mit dem Eigenkapital jetzt zum Beispiel, dass man da reinstecken muss. Du hast gerade gesagt, man braucht nicht unbedingt immer viel für einen kleinen Start. Und dann wurden auch Förderprogramme angesprochen. Wie kann man sich denn dann, sage ich mal, dafür qualifizieren, dass man gefördert wird? Also
ja, es gibt viele Förderprogramme, für die man eine innovative Idee haben muss. Das heißt also, sollte schon irgendwas sein, entweder was komplett neu ist oder eigentlich noch besser, was es vielleicht schon ein bisschen gibt, wo man also auch schon sagen kann, da gibt es auch einen Markt für. Das kann man immer ein bisschen besser begründen, wenn es so etwas schon gibt. Aber was sich halt schon abhebt von dem, was die anderen machen, was besonders kundenorientiert ist, wo man vielleicht auch schon Interessenten hat und wissensbasiert und innovativ, das sind so die meisten Förderprogramme, die darauf anspringen. Ansonsten gibt es halt auch noch Businessplan-Wettbewerbe, es gibt Acceleratoren, die einen unterstützen, vor allen Dingen so im Social Entrepreneurship. Und dann gibt es auch noch andere Kreditprogramme von der KfW oder von der NRW-Bank. Also es gibt da schon verschiedene Möglichkeiten.
Jetzt bei so innovativen Ideen, da haben ja auch viele Angst, dass wenn man das irgendwie ein bisschen an die Öffentlichkeit bringt, dass vielleicht jemand anderes kommt und das einem so wegschnappt. Habt ihr da irgendwie oder helft ihr auch dabei, dass so Patente auch angemeldet werden, damit sowas jetzt nicht passiert? Oder ist das eher seltener, dass man direkt ein Patent dann anmeldet?
Ja, also eine Patentanmeldung ist ja schon relativ speziell. Also man muss ja schon etwas haben, was auch gewerblich anwendbar ist. Also eine Idee ist nicht patentierbar. Es muss schon irgendwas, es muss natürlich komplett neu sein. Alles, was jetzt im Rahmen einer Tätigkeit an der Uni erfunden wird, läuft sowieso automatisch über die Uni als Arbeitgeber. Das muss sowieso gemeldet werden als Erfindungsmeldung. Da ist auch bei uns in der Abteilung der Ansprechpartner, Nils Elsner. Aber die meisten haben auch eher eine Idee als irgendein Produkt, was patentierbar ist. Und eine Idee ist, wie gesagt, nicht schützbar. Es macht trotzdem Sinn, sich mit Leuten auszutauschen, um diese Idee zu entwickeln. Weil nur dann bringt man die auch wirklich so reif, dass man damit auch Geld verdienen kann und Kunden gewinnt. Also man muss da einfach auch ein bisschen Mut haben. Und ich sage jetzt mal, wenn die mit uns darüber sprechen, wir sind eh zur Verschwiegenheit verpflichtet. Und es gibt genug andere Stellen, bei denen das so ist. Also da sollte man eigentlich nicht so viel Angst haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in der ganzen Zeit, in der ich jetzt Gründungsberaterin bin, ist es einmal passiert, dass eine Person etwas abgekupfert hat. Aber das war nicht bei uns an der Uni, das war außerhalb. Und auch das konnte sich lösen. Also und das ist wirklich in der ganzen Zeit. Ich bin, wie gesagt, seit 2007 dabei. Also das ich glaube, die Angst ist viel zu hoch davor, dass sowas passiert.
Du hast gerade gesagt, Mut machen. Wie sieht das bei euch aus? Wie macht ihr den Leuten Mut, die Ideen haben? Oder wie kann man auch vielen Leuten Mut machen, die vielleicht schon lange mit einer Idee im Kopf rumschwirren? Aber
also ich glaube, am besten ist es, mit Vorbildern zu arbeiten. Also ich glaube tatsächlich, am meisten Mut macht man, indem man zeigt, wer es schon geschafft hat und wie die das geschafft haben. Es ist natürlich auch so, dass es durchaus auch mal Personen gibt, die zu uns kommen mit irgendwelchen Ideen, wo man sagt, das gibt es schon 100 Mal, das hat jetzt nicht so wirklich Potenzial. Und dann sollte man mit denen das vielleicht auch nochmal abklopfen und da sollte man schon ehrlich sein. Das hilft denen ja sonst auch nicht weiter.
Es sind auf jeden Fall viele Infos, also alles, was man drumherum machen muss oder machen kann, um so eine Idee auf jeden Fall umzusetzen. Und was ich auf jeden Fall rausgehört habe, dass du den Menschen halt Mut machen möchtest, dass halt jeder auch eine Idee umsetzen kann, wenn er das möchte. Also, wenn ihr das da draußen hört, ihr könnt alles umsetzen, wenn ihr es möchtet. Und wenn ihr es natürlich auch gut durchdacht habt. Und ansonsten könnt ihr auch gerne zu dieser offenen Sprechstunde, wie du es ja gesagt hattest, genau, da gerne hingehen, um einfach mal ein bisschen darüber zu reden. Und dann kann man ja immer noch schauen, ob man was draus machen möchte oder halt, ob man es dann doch lieber sein lassen möchte.
Ja, dann danke dir auf jeden Fall nochmal, dass du da warst. Und ja, damit hören wir uns dann ein anderes Mal wieder.
Tschüss.